Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Carola Rackete festgenommen bei ihrer Einfahrt in Lampedusa auf der Sea-Watch 3 mit 40 Flüchtlingen an Bord. Dann unter Hausarrest gestellt, schließlich daraus entlassen, aber immer noch in Italien. Zuletzt hatte man viel über die deutsche Kapitänin gehört, die sich mit dem italienischen Innenminister angelegt hatte, aber nichts mehr von ihr. Das ändert sich jetzt, wir berichten gleich. Außerdem in den Informationen am Abend. Svenja Schulzes Plan für einen CO2-Preis. Die AfD Sachsen kommt mit ihrer Liste für die Landtagswahl im September nicht durch und Rauchen und Trinken werden zu harmlos eingestuft, so steht es im alternativen Drogenbericht. Das und mehr bis 18.40 Uhr mit Christine Heuer im Studio, danach im Hintergrund Griechenland wählt, ein Land sucht neue Hoffnung und Stabilität. Carola Rackete spricht. Heute hat die Sea-Watch-Kapitänin, die sich nach ihrer Freilassung aus dem Hausarrest in Italien an einem unbekannten Ort aufhält, erstmals Interviews gegeben. Ihr Anwalt übrigens auch. Er hat eine Verleumdungsklage gegen Italiens Innenminister angekündigt. Es sei gar nicht so leicht gewesen, dafür alle Beleidigungen zu erfassen, die Matteo Salvini in den vergangenen Wochen gegen seine Mandantin ausgesprochen hatte. Peter Hornung über das Interview, das Carola Rackete dem ARD-Fernsehen gegeben hat.
Carola Rackete ist der Ansicht, richtig gehandelt zu haben. In den Hafen von Lampedusa einzufahren, ohne Genehmigung der italienischen Behörden, das sei das letzte Mittel gewesen. Sie habe einen sicheren Hafen gesucht, Malta, Frankreich, Italien und die Niederlande, unter deren Flagge die Sea-Watch 3 fährt, angefragt, aber niemand habe helfen wollen.
Ja, also ich war vor allem unglaublich frustriert, weil wir wirklich 2 Wochen lang versucht haben, diese Situation zu lösen mit allen legalen und politischen Mitteln und wir einfach dort sitzen gelassen wurden, niemand uns geholfen hatte und es blieb uns letztlich keine andere Wahl, weil nachdem wir diese Leute erst mühevoll gerettet hatten aus diesem Seenotfall direkt, sie dann sicher waren, hat sich die Lage dann wieder so verändert, dass die Leute praktisch ein zweites Mal letztlich in Lebensgefahr waren. Und das wäre überhaupt niemals nötig gewesen, wenn die Behörden vorher auf unsere Anfragen eben reagiert hätten.
Dem NDR gab sie nun das erste Fernsehinterview, nachdem der Hausarrest gegen sie am Dienstag aufgehoben worden war. Panorama-Reporterin Nadja Kailuli führte das Gespräch an einem geheim gehaltenen Ort auf Sizilien, wo sich Rackete derzeit aufhält. Reporterin Kailuli war selbst zuvor 2 Wochen auf der Sea-Watch 3 und hatte von dort berichtet.
Es stellt sich die Frage, warum sie darauf gewartet haben, bis sich zum Beispiel Italien meldet, dass sie die Menschen dorthin bringen, warum sie nicht an einen anderen Hafen gefahren sind, zum Beispiel nach Tunesien oder Marokko. Das sind immerhin Länder, wo andere Menschen auch Urlaub machen. Warum sind sie nicht dorthin gefahren?
Also Menschen, die da Urlaub machen, sind ja Touristen. Wir haben Menschen mit sehr speziellen Lebensgeschichten an Bord. Und es gibt in Tunesien kein Asylsystem zum Beispiel. Es gibt kein geordnetes Asylsystem. Auch Amnesty International befindet, dass es dort kein sicherer Hafen ist, aufgrund der Umstände, die Flüchtlinge dort erleben.
Auch Libyen habe sie ausgeschlossen. Die libysche Küstenwache habe zwar die Koordinierung übernommen, dann aber nur mit großer Verzögerung reagiert. Die Geretteten dorthin zu bringen, das habe sie nicht verantworten können.
Es verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und auch die EU-Kommission hat ganz klar gesagt, dass Libyen, das ganze Land Libyen, keine sicheren Häfen hat. Es handelt sich ja schließlich auch um ein Bürgerkriegsland.
Rackete wehrt sich in dem Interview auch gegen Vorwürfe. Sie habe bei der Einfahrt nach Lampedusa absichtlich ein italienisches Patrouillenboot gerammt.
Ja, dazu gibt es ja, weil so viele Journalisten vor Ort waren, sehr, sehr viele Videos, wo sich dieser Unfall gut nachverfolgen lässt. Es gab einen kleinen Zusammenstoß mit dem Boot der Guardia di Finanza, der sich auch darauf begründet, dass die Guardia di Finanza eben versucht hat, uns zu blockieren, als wir diese Pier anfahren wollten.
Den Vorwürfen gegen sie und ihre Hilfsorganisation in Italien will sich Carola Rackete auch in einem Prozess stellen.
Ja, natürlich. Also für den Fall, den wir nicht erwarten, dass eine Anklage zustande kommt, werde ich mich der selbstverständlich stellen, weil ich natürlich mit einem Freispruch spätestens beim Gerichtsverfahren rechne.
Im Interview mit dem Spiegel übte Rackete Kritik an Bundesinnenminister Seehofer. Er habe kein Interesse daran gezeigt, auf die deutschen Kommunen einzugehen, die sich bereit erklärt hatten, Flüchtlinge der Sea-Watch 3 aufzunehmen. Raketes italienischer Anwalt kündigte unterdessen eine Klage gegen Italiens Innenminister Salvini an. Rackete sehe sich durch die Äußerungen des Rechtspopulisten vor allem in sozialen Medien diffamiert.
Peter Hornung berichtete über das erste Interview, das Carola Rakete dem deutschen Fernsehen gegeben hat. CO2 soll einen Preis haben. Darauf haben sich SPD und Grüne längst festgelegt. Politiker aus Union und SPD im Grunde auch. Sie warnen aber davor, Heizöl oder Benzin teurer zu machen, ohne die Bürger gleichzeitig zu entlasten. Beides will die sozialdemokratische Bundesumweltministerin am liebsten miteinander verbinden. Heute hat Svenja Schulze in Berlin 3 von ihr in Auftrag gegebene Studien vorgestellt. Ihr Fazit, was der Bund über den CO2-Preis einnimmt, könnte ja als Klimaprämie an die Bürger zurückfließen. Kritiker aus CDU und CSU warnen schon mal vor einer Umverteilung unter dem Deckmantel des Klimaschutzes. Barbara Schmidt-Matern berichtet aus Berlin.
Seit Monaten beschäftigt sich die Bundesregierung unter Schulzes Federführung nun mit der Frage,
wie ein CO2-Preis sinnvoll eben so ausgestaltet werden kann, dass er auf der einen Seite den Klimaschutz voranbringt, aber auf der anderen Seite möglichst niemanden, vor allen Dingen aus den kleineren und mittleren Einkommensgruppen, ungerecht belastet.
Vor allem Autofahrer, Mieter und Häuslebauer will die Ministerin möglichst schon ab dem kommenden Jahr stärker in die Pflicht nehmen. Die energieintensive Industrie und der Energiesektor zahlen im Rahmen des europäischen Emissionshandels bereits einen CO2-Preis. Der Verkehrs- und Gebäudesektor sind bisher jedoch außen vor.
Das ist einer der Gründe, warum immer noch viel zu viele klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen werden und wir ja leider auch das Klimaziel für 2020 verfehlen werden.
Das soll beim Klimaziel für das Jahr 2030 nicht noch einmal passieren. Der CO2-Preis sei zwar kein Allheilmittel, betont Schulze, aber dennoch setzt die Bundesregierung hier im Moment klare Prioritäten. Denn allen Beteiligten ist klar, dass ein Großteil der Bevölkerung sich sträubt, neue Steuern oder Abgaben für das Klima zu bezahlen. Zusätzliche Belastungen würden aber gerecht verteilt, betont Sozialdemokratin Schulze. Kern ihrer Modellrechnungen ist eine sogenannte Klimaprämie, bei der der Staat die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Kopf zurückzahlt.
Und die Berechnungen zeigen, dass dann vor allem untere Einkommensgruppen, Alleinerziehende und Familien netto profitieren würden, moderat belastet würden hingegen Ein- und Zwei-Personen-Haushalte aus den oberen Einkommensgruppen, also aus den Einkommensgruppen, die sich das auch leisten können.
Gutachterin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ergänzt,
dass eine Familie mit 2 Kindern auf dem Land, Hauptverdienerin und mit Pendelstrecken über 20 Kilometer, Eigenheim, 2 Autos, die dann im Durchschnitt 1 Euro im Monat mehr bezahlen.
Wir wollen nicht belasten, sondern wir wollen erreichen, dass sich klimafreundliche Technologien durchsetzen.
Entgegnet im Deutschlandfunk Andreas Jung, der Klimakoordinator der Unionsfraktion.
Wenn sich zum Beispiel jemand für ein neues Auto entscheidet, dass sich für das effizientere Auto entscheidet, das soll die Lenkungswirkung sein.
Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, lobt die Pläne der Bundesumweltministerin ausdrücklich.
Insbesondere freut es mich, dass unser grünes Konzept bestätigt wurde, nämlich, dass es sinnvoll ist, das Geld an die Bürgerinnen und Bürger pro Kopf zurückzugeben, dass es gut ist, die Stromsteuer zu senken, weil wir eben schon 40% Erneuerbare im Strombereich haben. Wir dürfen jetzt keinen weiteren Tag zuwarten.
Die FDP beurteilt die Pläne der Bundesumweltministerin als zu wenig marktwirtschaftlich. Die Linke hingegen kritisiert allzu hohe Belastungen für sozial Schwache, gerade auf dem Land. Kommende Woche legt das Kanzleramt ein weiteres Gutachten vor. Wann und wie hoch der CO2-Preis am Ende sein soll und ob es eine neue Steuer, ein Aufschlag auf bestehende Energiepreise oder einen Emissionshandel nach EU-Vorbild gibt, das will die Bundesregierung im September entscheiden.
Barbara Schmidt-Matern. Dann geht doch auch eine Möglichkeit, auf die Drohungen der SPD zu reagieren, wegen der Personalie Ursula von der Leyen die Koalition in Berlin zu verlassen. Dann geht, ruft heute also in der FAZ Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU den Sozialdemokraten zu. Ihre Argumente gegen von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin nennt er wirr und unehrlich. Mindestens auf die deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament macht das keinerlei Eindruck. Sie wollen die deutsche Kandidatin für den höchsten EU-Posten geschlossen ablehnen. Katharina Hamburger jetzt über die Berliner Diskussion über Ursula von der Leyen.
So wie das gelaufen ist, kann ich sagen, das ist nicht das Europa, das ich mir vorstelle. Manfred Weber findet in der Bild-Zeitung deutliche Worte für die Verhandlungen über das EU-Spitzenpersonal im Europäischen Rat. Es habe mächtige Kräfte gegeben, die das Wahlergebnis nicht akzeptieren wollten, meint der CSU-Politiker und benennt auch, wer aus seiner Sicht diese Kräfte sind. Es habe Hinterzimmergespräche und Nachtsitzungen gegeben, bei denen sich die Achse Macron und Orbán durchgesetzt und das Spitzenkandidatenprinzip demontiert habe. Bei Angela Merkel sieht Weber hingegen keine Schuld. Er nehme die Bundeskanzlerin da ausdrücklich aus, sagte er. Die Konstellation Macron-Orbán sei überraschend, dass sich Macrons Wahlkampf insbesondere gegen Orbán gerichtet habe. Dass beide nun zusammenarbeiteten, beschädige das demokratische Europa, sagte Weber. Er will nun dennoch Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin unterstützen. Das scheinen auch die meisten EVP-Abgeordneten vorzuhaben, wenn auch mit Zähneknirschen.
Ich hätte Manfred Weber mir viel, viel lieber als Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin gewünscht, denn das war das, worauf wir als europäische Christdemokraten seit Monaten hingearbeitet haben, dass unser Spitzenkandidat Präsident der Europäischen Kommission wird.
Sagte der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament Daniel Caspari heute im Deutschlandfunk. Bei der Union ist die Stimmung merklich schlecht. Man sucht nun Schuldige, ohne die Kanzlerin angreifen zu wollen und von der Leyen zu beschädigen. So sagte auch Caspari.
Wie hier wirklich mit politischer Brachialgewalt im Rat, namentlich durch den französischen Präsidenten Macron, den spanischen Premier Sanchez, den ungarischen Premier Viktor Orbán, unser Spitzenkandidat Manfred Weber verhindert wurde, ist, glaube ich, einmalig.
Zudem sieht Caspari die Schuld für das Scheitern der Spitzenkandidaten auch bei den Fraktionen der Liberalen und der Sozialdemokraten und Sozialisten im Europäischen Parlament, weil diese Weber nicht unterstützt hätten. Er sieht allerdings auch keinen Grund, dass die EVP Timmermans hätte wählen sollen, um das Spitzenkandidatenprinzip zu retten, da aus seiner Sicht die Europäische Volkspartei als stärkste Kraft, gegen die sich keine Mehrheit bilden lässt, das Prä gehabt hätte. Ähnlich äußerte sich auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Die EVP habe die Europawahl gewonnen, die Sozialisten hätten sie verloren. Deshalb seien die Äußerungen und das Verhalten der Sozialisten, vor allem der SPD, widersprüchlich, unehrlich, nicht im deutschen Interesse und im Ergebnis wirr, so Bouffier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Debatte in Brüssel wirkt sich auch auf das Verhältnis von Union und SPD hierzulande, vor allem auf die Große Koalition in Berlin aus. Denn von Seiten der SPD gibt es keine Unterstützung für von der Leyen, zum Teil auch den Aufruf an die SPD-Europaabgeordneten, sie nicht zu wählen. Der ehemalige SPD-Parteichef Sigmar Gabriel hatte Merkel sogar einen Verstoß gegen die Regeln der Bundesregierung vorgeworfen und meinte, das sei ein Grund, die Koalition zu verlassen. Dazu meinte CDU-Politiker Bouffier, darauf könne er nur antworten, dann geht. Allerdings hatte die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer gestern bereits Gabriel widersprochen. Merkel habe sich entsprechend des Koalitionsvertrages verhalten. Nun muss die EVP versuchen, eine Mehrheit für Ursula von der Leyen im Europaparlament zu organisieren. Dass das nicht einfach wird, darüber ist man sich auch bei der CDU klar. Er glaube, von der Leyen könne eine gute Kommissionspräsidentin werden, aber ob sie gewählt werde, wisse er nicht, sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble der Augsburger Allgemeinen Zeitung und kritisierte gleichzeitig das Zustandekommen ihrer Nominierung. Es sei Luft nach oben, was die Klugheit des Verfahrens angehe, so der CDU-Politiker. Trotzdem ruft er das Europaparlament auf, die bisherige deutsche Verteidigungsministerin zu wählen. Man könne sich nun nicht wochenlang damit beschäftigen, wer welche Position in Europa bekomme. Wir brauchen mehr Schwung in Europa. Wir können nicht so lahmarschig weitermachen, so Schäuble wörtlich.
Katharina Hamburger aus Berlin. In Sachsen hat der Landeswahlausschuss die Wahlliste der AfD zusammengestrichen. 61 Namen standen da drauf. Der Ausschuss will aber nur die ersten 18 gelten lassen, weil die Partei ihre Kandidaten für die Landtagswahl in zwei Tranchen nach zwei verschiedenen Parteitagen gemeldet hatte. Ein formaler Fehler. Die AfD sieht das natürlich anders. Sie wittert ein Komplott der anderen Parteien und kündigt eine Erststimmenkampagne an. Sebastian Brandau mit den Einzelheiten.
Lagen eine oder zwei AfD-Landeslisten vor, gewählt auf ein oder zwei Parteitagen? Diese formale Frage musste der sächsische Landeswahlausschuss heute bei seiner Sitzung klären. Die AfD hatte im Februar bei einem Parteitag zunächst 18 Listenkandidaten bestimmt, 5 Wochen später die Plätze 19 bis 61. Ein Parteitag an zwei Terminen ist an und für sich kein Problem, allerdings müssen bei der Wahl für alle Kandidaten die gleichen Bedingungen herrschen. Heute bei der Sitzung erhielten Vertreter der AfD die Möglichkeit, ihr Vorgehen zu erklären. Doch der Wahlausschuss entschied, die zweite Versammlung sei nicht regulär gewesen, weil dort andere Bedingungen geherrscht hätten als bei der ersten. Unter anderem waren auf der ersten Veranstaltung die Kandidaten einzeln gewählt worden, bei der zweiten en bloc. Formal also zwei Parteitage. So tritt die AfD mit einer Liste zur Wahl an, auf der 18 Namen stehen. AfD-Chef Jörg Urban spricht von einem, Zitat, verabredeten Komplott von Vertretern der im Landtag sitzenden Altparteien. Die AfD werde gegen die Entscheidung gerichtlich vorgehen. Die Linke betont, angesichts der genauen Prüfung aller Listen seien alle Opfermythen der AfD von Grund auf als falsch zurückzuweisen. Sie seien vor allen Dingen unfair den Parteien gegenüber, die sich an Recht und Gesetz hielten. Die SPD hält die, Zitat, äußerst fehlerhafte Durchführung der Listenaufstellung durch die AfD für einen Skandal. Es könne der Eindruck entstehen, dass die AfD gezielt versuche, das demokratische System zu destabilisieren. Von den Grünen heißt es, für die heutige Entscheidung habe allein die AfD die Gründe geliefert. Wer es nicht einmal schaffe, bei der Aufstellung der eigenen Listen sich an geltendes Recht zu halten, dürfe auch aus diesem Grund nicht einmal in die Nähe von Macht in diesem Land kommen. Keine Reaktion gab es auch auf Nachfrage von der CDU. Umfragen zufolge kann die AfD bei den Landtagswahlen am 1. September mit gut einem Viertel der Stimmen rechnen. Dies entspräche gut 30 Mandaten. Sollte die Partei so viele oder noch mehr Direktmandate gewinnen, hätte die Entscheidung heute zunächst keine Auswirkung auf die Zusammensetzung des Landtags. Alle direkt gewählten Kandidaten hätten ihren Platz sicher, die Landesliste keine Bedeutung. Sollten allerdings einer oder mehrere der auf der Liste stehenden 18 Kandidaten kein Direktmandat holen, könnte die Landesliste ziehen. Allerdings wäre dann nach Platz 18 Schluss. Weitere Mandate könnte die AfD nicht besetzen. Der Landeswahlausschuss ließ heute die Listen aller anderen im Landtag vertretenen Parteien zu, ebenso die der derzeit nicht vertretenen FDP. Nicht bei der Wahl antreten hingegen dürfen, so entschied das Gremium, die rechtsextremen Gruppierungen Der Dritte Weg und Pro Chemnitz.
Bastian Brandau aus Sachsen. Im Sudan haben sich Opposition und Militär auf eine gemeinsame Übergangsregierung geeinigt, nach sehr zähen Verhandlungen und vielen Gewalteskalationen. Nun wollen sie also einen gemeinsamen obersten Rat bilden mit wechselnder Führung für 21 Monate. Vermittelt hat das Ganze die Afrikanische Union. Beobachter sehen in dem Kompromiss einen ersten wichtigen Schritt, aber keine Garantie, dass er auch wirklich so umgesetzt wird wie verabredet. Der Beitrag von Carsten Kühntop.
Als die Nachricht in den frühen Morgenstunden die Runde machte, zog es tausende Sudanesen auf die Straße. In der Hauptstadt Khartoum und im benachbarten Omdurman feierten sie jubelnd den Kompromiss. Zwei Tage lang hatten Vertreter des regierenden Militärrats und der Demokratiebewegung verhandelt. Unter Vermittlung von Mohammed El-Hassan Labat, Diplomat der Afrikanischen Union. Schließlich konnte Labat mitteilen, die beiden Parteien sind übereingekommen, gemeinsam einen obersten Rat zu bilden, für einen Zeitraum von 3 Jahren oder etwas länger. Sie haben außerdem eine davon unabhängige Zivilregierung vereinbart, aus kompetenten Technokraten, die von einem Ministerpräsidenten geführt wird und für das Land arbeitet. Dem obersten Rat sollen je 5 Mitglieder von jeder Seite angehören. Einen 11. Sitz soll ein Zivilist mit einem militärischen Hintergrund erhalten. In der ersten Hälfte der Übergangsphase soll der Rat von einem Militärvertreter geführt werden, dann von einem Zivilisten. Schließlich soll es Wahlen geben. Nach Angaben des Vermittlers kamen beide Seiten außerdem überein, dass die Gewalt der vergangenen Wochen untersucht wird, auf eine unabhängige und transparente Art und Weise. Als das Militär vor einem Monat die Protestcamps mit Gewalt aufgelöst hatte, waren mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Bei weiteren Protesten am vergangenen Wochenende waren erneut mehrere Menschen getötet worden. General Mohamed Hamdan Dagalo, Nummer 2 des Militärrats und Anführer einer gefürchteten Miliz, stellte sich hinter die nun erzielte Verhandlungseinigung. Wir möchten alle politischen Parteien wissen lassen, alle Bewegungen, die Jugend und die Frauen, die zu den Revolutionen beigetragen haben, dass diese Vereinbarung grundsätzlich ist und niemanden außen vor lässt und dass es für alle Sudanesen und ihre Revolution ist. Der Dachverband der Demokratiebewegung nannte die Vereinbarung einen Sieg für die Revolution. In einer schriftlichen Erklärung hieß es, Zitat, heute hat unsere Revolution gesiegt und unser Sieg glänzt. Omar Al-Deger, führendes Mitglied des Dachverbands, sprach vom Beginn einer neuen Ära. Diese Vereinbarung macht den Weg frei für eine Übergangsführung, die das Vakuum im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben füllt. Wesentlich skeptischer äußerte sich hingegen Fawaz Abu Siddiq, ein anderer Kopf der Demokratiebewegung. Seiner Meinung nach ist es gefährlich, dass die Übereinkunft ausklammere, was mit den Milizen im Land passiere, die außerhalb der Strukturen der regulären Armee stehen.
Machtteilung im Sudan, das war der Beitrag von Carsten Küntop. BMW muss sich einen neuen Chef suchen. Überraschend hat Harald Krüger heute angekündigt, mit Ablauf seines Vertrages nächstes Jahr aufzuhören. Gabriel Wirth.
Er wolle sich beruflich neu orientieren, so begründet BMW-Chef Harald Krüger seinen Rückzug. Immer wieder ist auch über den Gesundheitszustand des 53-Jährigen spekuliert worden. Er könne womöglich dem Druck an der Spitze eines internationalen großen Konzerns nicht gewachsen sein, so die Befürchtung. Die Autoindustrie steht vor einem großen Wandel, den zu gestalten kostet Kraft. Krüger wurde zudem immer wieder dafür kritisiert, zu zögerlich den Umbau zur Elektromobilität bei BMW vorangetrieben zu haben. Bereits schon seit Wochen wurde deshalb darüber diskutiert, dass der Vertrag von Krüger womöglich nicht verlängert wird. Zuletzt hieß es, dass sich der Aufsichtsrat bei seiner nächsten Sitzung Mitte des Monats am 18. Juli am US-Standort in Spartanburg mit dieser Personalie auseinandersetzen wird. Nun wird der Aufsichtsrat bei diesem Treffen über den Nachfolger beraten. Als Favoriten gelten der Entwicklungschef Klaus Fröhlich und der BMW-Produktionsvorstand Oliver Zipse. Beide gelten in der Branche als fachlich sehr kompetent. Fröhlich allerdings ist bereits 59 Jahre alt und ständ nicht gerade für einen Generationswechsel an der Spitze von BMW. Bis der Nachfolger feststeht, will Vorstandschef Harald Krüger weitermachen.
Der BMW-Chef geht, das waren Informationen von Gabriel Wirth. Schweden verbietet das Rauchen auch an öffentlichen Plätzen im Freien, etwa vor Bars und Restaurants. Und ausgerechnet die Liberalen von der deutschen FDP empfehlen das Modell zur Nachahmung. Das ist die eine Meldung zu Drogen von heute. Die andere: Rauchen und Alkohol werden in Deutschland zu lasch behandelt, illegale Drogen wie Cannabis im Vergleich zu streng verfolgt. So steht es im alternativen Drogenbericht, den in Berlin unter anderem die Deutsche AIDS-Hilfe vorgelegt hat. Für uns war Josefine Schulz dabei.
5,5 Jahre war Marlene Mortler Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Jetzt wechselt die CSU-Politikerin ins Europaparlament. Mehr als 20 Suchtexperten stellten ihr heute ein vernichtendes Abschlusszeugnis aus.
Wir haben auf der einen Seite eine sehr laxe und lasche Behandlung der legalen Volksdrogen, Tabak und Alkohol. Und auf der anderen Seite eine fast lächerlich anmutende, radikale Strafverfolgung von Konsumenten illegaler Substanzen,
sagte Professor Heino Stöver heute bei der Vorstellung des alternativen Drogen- und Suchtberichts. Die Autoren fordern eine Entkriminalisierung. Knapp 350.000 Drogendelikte habe die Polizei im vergangenen Jahr verfolgt. Davon 80% sogenannte konsumnahe Delikte, heißt im Grunde Eigenbedarf.
Das mag zwar für bestimmte Polizeidienststellen von Vorteil sein, wenn sie damit ihre Aufklärungsquoten erhöhen können, aber für die Betroffenen wie auch für die Gesellschaft insgesamt ist es einfach sinnlos und auch kontraproduktiv. Denn Drogenpolitik ist Gesundheitspolitik und sollte eben nicht Strafrechtspolitik sein.
So Bernd Werse von der European Society on Social Drug Research. Statt Kriminalisierung empfehlen die Suchtexperten Maßnahmen wie Drug-Checking oder Drogenkonsumräume. Drogen nehmen unter Aufsicht statt im Verborgenen. Mehr Strenge soll es nach Meinung der Suchtexperten dagegen bei Tabak und Alkohol geben.
Um auf diese legalen Substanzen einzugehen, muss man sagen, dass wir ein Hochkonsumland sind, was beide Substanzen angeht in Europa. Wir haben eine Raucherrate von etwa 30%, womit wir relativer Spitzenreiter sind in Europa.
So Stöver. Das Rauchen ist ein Schwerpunkt im diesjährigen Report. Als fast einziges Land in Europa ist in Deutschland öffentliche Tabakwerbung erlaubt. Vor allem die CDU hat sich bisher gegen ein Verbot gestellt. Anfang des Jahres aber kam Bewegung in die Debatte. Gesundheitsminister Jens Spahn zum Beispiel zeigt sich nun offen für ein Werbeverbot. Die Autoren des alternativen Drogenberichts schlagen vor, Tabakwerbung zu verbieten, dafür aber Werbung für E-Zigaretten weiter zu erlauben.
Wenn man E-Zigarettenwerbung intelligent reguliert und unabhängig evaluiert, ist das eine Chance. Ja, eine Chance tatsächlich, ich sage jetzt mal pathetisch, Millionen von Menschenleben zu retten,
schätzt Dietmar Jatsch-Binsek, der am Bericht mitgeschrieben hat. Er hält die Warnungen vor E-Zigaretten für übertrieben und glaubt nicht, dass die eine Einstiegsdroge für junge Leute sind. Im Gegenteil, die E-Zigarette sei eine Chance, um Raucher vom Tabak wegzubringen. Insgesamt, so das Fazit der Suchtexperten, fehlt es in der Drogenpolitik an Expertise. Nach dem Ausfall Marlene Mortler ist Heino Stöver vor allem eines wichtig.
Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass es wieder einen neuen oder eine neue Drogenbeauftragte gibt, die sozusagen fachfremd hier eingesetzt wird und erst über Jahre ein bisschen dazulernen kann.
Besser sei ein System wie in der Schweiz, wo ein Beirat aus unabhängigen Experten die Regierung berät.
Der alternative Drogenbericht hält fest, Rauchen und Trinken werden zu lasch behandelt, illegale Drogen wie Cannabis zu streng geahndet. Das war der Beitrag von Josefine Schulz aus Berlin. Er war einer der bekanntesten deutschen Journalisten der letzten Jahrzehnte. Michael Jürgs war in seiner abwechslungsreichen Karriere unter anderem Stern-Chefredakteur, TV-Talkmaster und Buchautor. Immer wieder auch gern gehörter Gesprächspartner bei uns hier im Deutschlandfunk. Jetzt ist er gestorben. Michael Jürgs wurde 74 Jahre alt. Der Nachruf von Daniel Kaiser.
1986 war Jürgs ganz oben, Chefredakteur beim Stern. Damals drehte man da noch das ganz große Rad.
Man spielt auf dem Klavier der Macht. Es war ungeheuer. Die größte Auflage trotz Hitler-Tagebücher und die Arroganz der Macht, die der Stern ja hatte, bis zur Hitler-Tagebuch-Affäre, die war Gott sei Dank weg. Also die Arroganz der Macht heißt, dass selbst der kleinste Redakteur des Stern glaubte, sich am Flughafen ausrufen zu dürfen, Herr Fritz Meyer vom Stern möchte bitte, damit er groß...
Jürgs wurde in den letzten Kriegstagen in Ellwangen geboren und begann seine journalistische Karriere 1965 bei der Münchner Abendzeitung von der Pike auf, mit allen Klischees, die man so über raubeinige Reporter kennt.
Dass die Polizeireporter der Abendzeitung, der Bildzeitung und anderer Blätter, um die möglichst beste Geschichte zu haben, es gab ja keine Handys und kein WLAN und so, sich gegenseitig die Reifen aufgestochen haben, damit der andere nicht ins Büro kam. Also es war schon an der Grenze. Es war an der Grenze.
Für den Stern traf er Romy Schneider. Es war ihr letztes legendäres Interview. Das Treffen wurde jüngst fürs Kino verfilmt. Dass er in 3 Tage in Quiberon als zynischer Brutalo-Reporter rüberkam, sah Jürgs sportlich.
Und dann gab es in der Berichterstattung nach dem Film Jürgs übergriffig, Schlimmfinger, Rangewandt, schleimig, Reporter des Satans und ähnlicher Schwachsinn. Also ich war ein wenig verstört und dann dachte ich mir, in meinem Alter ist Verstörtheit gar nicht mehr so schlimm, weil dann kommt was Neues.
Als Chefredakteur beim Stern hatte Jürgs es nicht leicht.
Wir kämpften gegen diesen Glaubwürdigkeit-Gap an und an und konnten machen, was sie wollten. Denn wenn wir die richtig schöne Enthüllung hatten, die wir hatten, reichte es von der CDU zu sagen, naja, der Stern, ja, man weiß ja, was die so machen. Es war ganz schwer.
Nach einem saftigen Leitartikel in der Wendezeit mit dem Titel »Sollen die Zonis bleiben, wo sie sind?« wurde er gefeuert, von heute auf morgen.
Dies war eine riesige Niederlage, klar. Ein Bruch in meinem Leben. Und ich überlegte, was mache ich denn jetzt? Und überlegte, was kann ich denn? Was habe ich denn gemacht als Reporter früher? Ich habe geschrieben, also schreib Bücher.
Und er schrieb ein ganzes Regal voll. Alle Bücher hervorragend recherchiert. Es sind 19 geworden. Über so unterschiedliche Themen wie die Treuhand, Günter Grass, Axel Springer, Romy Schneider, die Verblödung der Gesellschaft und Alzheimer.
Ich wage die These, ein guter Journalist ist halbgebildet, mit der Neugier auf die andere Hälfte, die er nicht kennt.
Jürgs war ein Vollblutjournalist, der daran glaubte, dass man mit Worten die Welt verändern kann. Gerade hat er noch den renommierten Theodor-Wolff-Preis der deutschen Zeitungen für sein Lebenswerk erhalten. Zur Verleihung in Berlin vor einigen Tagen konnte er schon nicht mehr anreisen. Fast wäre Jürgs Musiker geworden. Er liebte das Violinkonzert von Max Bruch, ein Stück, das ihn seit seiner Kindheit das ganze Leben begleitet hat.
Und in meinem Testament steht, dass, so Gott will, möglichst viele Leute kommen, wenn ich beerdigt werde. Ich will natürlich auch wissen, wer kommt, dieses Stück gespielt wird.
Daniel Kaiser erinnerte an den Journalisten Michael Jürgs, der in Hamburg mit 74 Jahren gestorben ist. Damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Im Studio war heute Christine Heuer. Ich empfehle Ihnen noch unseren Podcast. Darin spricht Sarah Zerback in dem Podcast Der Tag. Heute mit zwei unserer Korrespondentinnen aus Ostdeutschland, mit Bastian Brande aus Sachsen und mit Silke Hasselmann aus Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um den Brand in Lübtheen und um Pegida in Sachsen. Danke fürs Zuhören bis hierher.